Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. Natur ist nicht für alle ein sicherer Ort. In dieser Folge spreche ich mit Anthony Owosekun, Gründer von Empoka, darüber, warum schwarze Kinder geschützte Räume brauchen und was Zugehörigkeit eigentlich wirklich bedeutet. Viel Spaß beim Reinhören. Ja, es ist wieder soweit. Eine neue Folge von Equality 365 ist am Start und heute habe ich einen ganz tollen Gast und zwar ist Anthony Owosekun zu Gast. Du musst mich gleich mal korrigieren, wenn ich das falsch ausgesprochen habe. Und wir werden über ein ganz, ganz spannendes Thema sprechen und zwar Natur ist politisch, warum schwarze Kinder geschützte Räume brauchen. Wieso das Thema so spannend ist, erfahrt ihr natürlich im Verlauf des Gesprächs. Aber bevor ich zu viel verrate und auch zu viel quatsche, würde ich dich, lieber Anthony, einmal bitten, dass du dich vorstellst. Gerne so frei, wie du magst. Also was macht dich aus?
Ja, Isabel, danke für die Einladung und auch hallo an alle, die zuhören. Was macht mich aus? Ich bin ein Mensch, der gerne in die Natur geht. Ich bin aber auch ein Mensch, der als schwarzer Mann von außen wahrgenommen wird. Das heißt, ich bin ein vielfältiger Mensch im Außen, aber auch im Innen. Was mich ausmacht, ist meine eigene Reise als Kind bis zum heutigen Tag in der Natur. Und das hat dazu geführt, dass ich heutzutage mittlerweile Angebote schaffe, naturbasierte Bildungsprogramme für schwarze Kinder und Jugendliche in Deutschland. Und Hauptmerkmale von diesen Angeboten sind Bewegung, mentale Gesundheit und Umweltbildung.
Dankeschön. Ja, total spannend. Wir haben uns unter anderem, wir haben uns über LinkedIn, glaube ich, ne, so ein Stück weit kennengelernt, aber auch auf einigen Events gesehen und konnten da auch schon näher drüber reden. Und ich fand das ganz spannend, weil ich da teilweise dann auch so ein paar Verständnisfragen hatte, wo du da meintest, nee, das geht jetzt eigentlich schon wieder in die Richtung, dass man aufpassen muss, ne, dass man da nicht irgendwie so diskriminiert und so. Und ich fand das ganz spannend und habe gesagt, ey, komm, wir müssen unbedingt das Ganze mal in einer Podcast-Folge besprechen. Und was mich zuallererst mal interessieren würde, weil du gerade auch so ein bisschen über deine Kindheit gesprochen hast, was gibt es denn aus deiner Kindheit, das dir bis heute ein extrem gutes und sicheres Gefühl gibt?
Aus meiner Kindheit habe ich dieses Freiheitsgefühl oft gehabt, wenn ich in der Natur war, und zwar alleine war und gar nicht mit Menschen zusammen. Das heißt, es gab so Momente, wo ich das Glück hatte, dieses Gefühl auf Pfadfinder-Camps dann auch zu erleben, wo mal die anderen Teilnehmer nicht da waren. Das waren die Momente, wo ich das Gefühl hatte, wow, ich habe ganz viel Platz, ich kann alles werden, was ich will, ich kann in alle Richtungen rennen. Ich habe dann auch vor allem auch nachts nach den Sternen greifen können. Das heißt, ich habe einfach wirklich so dieses Gefühl gehabt, der Grenzenlosigkeit und auch der Freiheit. Ne? Und Grenzenlosigkeit wird ja sehr oft negativ konnotiert. Und ich habe es aber halt als Kind und auch heute finde ich es sehr schön, wenn Menschen grenzenlos sich verhalten oder auch denken, ohne natürlich die Grenzen von anderen Menschen zu überschreiten.
Das hast du schön gesagt. Im Kontrast dazu, wieso, oder nicht wieso, sondern was war so das größte Unsicherheitsgefühl? Also was waren die Momente, in denen du eben nicht nach den Sternen greifen konntest?
Das waren dann die Momente, wo ich mit anderen Menschen zusammen war, mit denen ich dieses Gefühl nicht verbinden konnte. Also das Gefühl der Freiheit, das Gefühl der Geborgenheit nicht verbinden konnte. Und das waren vor allem Momente, wo Hierarchien im Spiel waren, ne? Also so ganz konkret. Vielleicht kennst du das auch oder auch alle Zuhörenden, die mal in Freizeitfahrten oder auch Freizeitfahrten waren oder auch konkret jetzt im Pfadfinder-Bereich, da gibt es so verschiedene Ränge, Rangordnungen und das fand ich erstmal so befremdlich, weil ich dachte so, es passt doch gar nicht, wir können einfach hier so sein, wie wir wollen, wir müssen jetzt nicht diese Spielchen der Macht auch im Kleinen schon anfangen zu spielen. Das fand ich schon sehr disconnecting zu diesem Freiheitsgefühl und dann natürlich auch die Reaktion auf mein äußeres Erscheinungsbild von mehrheitlich von Betreuenden, also von den Erwachsenen, die uns dann diese Angebote dann auch da durchgeführt haben. Und da habe ich einfach gemerkt, dass es für mich sich nicht schön anfühlt, wenn ich irgendwo bin, wo Menschen anfangen wollen, mich einzuordnen. Und dieses Einordnen führt ja gefühlt zwangsläufig auch dazu, dass ich eingeschränkt werde in allen meinen Facetten, Eigenschaften und auch Persönlichkeiten. Und das fand ich sehr, sehr anstrengend schon als Kind und habe dann keine Worte für finden können, aber habe dann einfach mit der Zeit gemerkt, dass ich diese Ketten von außen, die einen so extrem eingrenzen, sprengen werde auch mit der Zeit.
Ja, und ich glaube, da braucht es auch ein bisschen Zeit und Wachstum wahrscheinlich und irgendwie auch Verständnis fürs große Ganze, also Verständnis für das System und wie bestimmte Mechanismen, rassistische Mechanismen einfach leider immer noch funktionieren. Würdest du heute mit der Erwachsenenbrille und mit deinem Verständnis sagen, dass diese BetreuerInnen das mit Absicht gemacht haben? Also sicherlich auch welche. Aber würdest du grundsätzlich sagen, die haben das mit Absicht gemacht, die wollten mich irgendwie degradieren, die wollten mir das Gefühl geben, ich gehöre nicht dazu oder ich bin anders oder was auch immer? Oder würdest du sagen, da hat wahrscheinlich überwiegend eben genau ein Unverständnis geherrscht von fehlender Bildung, kein Verständnis dafür, was Rassismus und Diskriminierung bedeutet, etc. pp.
Ja, das sind jetzt natürlich so Annahmen oder Mutmaßungen, ne? Wenn ich jetzt spreche, ich kann das jetzt im Nachhinein jetzt auch nicht klar für mich benennen, was es jetzt war, aber so rückblickend trifft es zu, was du auch eben gerade gesagt hast oder auch angedeutet hast, ne? Dass diese Unwissenheit von Lebensrealitäten. Das heißt, es gibt natürlich mehrere Lebensrealitäten als nur die Bubble derer, die ihre Kinder schon immer in solche Pfadfinderlager oder Jugendfreizeitfahrten hingeschickt haben. Diese Unwissenheit über die Lebensrealitäten, die halt bisher nicht da waren, war auf jeden Fall zu merken auf allen Ebenen und vor allem auch, weil die Fragen, die dann gestellt worden sind oder auch die Art und Weise, wie in dem Kontext, ob ich exponiert worden bin, mir einfach auch gezeigt haben, okay, sie wollten vielleicht an meiner Person lernen, wie sie damit umgehen sollen. Und das ist dann natürlich komplett übergriffig, weil du als Kind denkst, okay, ich bin jetzt nun mal kein Anschauungsobjekt, der jetzt wir für alle als Modell, als Erklärungsversuch dient, um sich die Welt zu erklären. Und das habe ich dann sehr stark daran gemerkt und auch an deren Überraschtheit, wenn ich dann tatsächlich nicht mitgemacht habe, also nicht kooperativ war, weil ich wurde sehr oft als nicht kooperativ wahrgenommen als Kind. Und dann habe ich dann auch gemerkt, gut, also die sind überrascht, nicht weil sie jetzt mit Absicht gemacht haben, sondern weil sie einfach davon ausgegangen sind, dass ich jetzt da mitmache und nicht mich zurückziehe oder einfach dann auch, wenn sie was sagen, ne, das merkst du ja vielleicht auch, wenn du mit Menschen sprichst, dass die das in das eine Ohr reinlassen und ins andere Ohr raus und gar nicht mit dir in Verbindung gehen. Und das habe ich dann auch sehr oft dann als Coping-Strategie dann auch genutzt, einfach, dass wenn Menschen, mit denen ich mich nicht verbinden konnte, in dem Kontext mit mir was gesagt haben, ich A, keinen Blickkontakt mit denen hatte und B, einfach auch gar nicht auf das reagiert habe, was sie mir gesagt haben.
Hm. Ich finde das so krass, was du erzählst, weil ich hatte interessanterweise gestern eine Podcast-Aufnahme, wo ich jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen möchte, aber da ging es um eine ähnliche Thematik. Und zwar darum, was mit Menschen passiert, wenn sie auf einer übergeordneten Ebene ausgegrenzt werden und auf Basis dessen solche Coping-Mechanismen sich aneignen. Nämlich, dass sie direkt wieder in eine Schublade gesteckt werden. Also weißt du bist direkt das schwarze Kind, was nicht kooperiert, was nicht zuhört, was sich nicht benehmen kann. Ne? Also es werden so ganz viele negative Charakteristika an deine Person geheftet und du hast eigentlich ab dem Zeitpunkt schon überhaupt keine Chance mehr zu gewinnen.
Genau. Zumindest in dem Kontext kannst du nicht gewinnen.
Genau.
Und du kannst dann auch, wenn es die Möglichkeit gibt, andere Räume zu finden, kannst du nur noch gewinnen. Und das ist sozusagen das, was mir auch so wichtig war, das auch zu übersetzen in einen pädagogischen Kontext, freizeitpädagogischen Kontext, weil Schule ist einfach nochmal ein ganz, ganz anderer Ort, wo eben diese GewinnerInnenräume ja auch nur für sehr, sehr wenige Menschen oder junge Menschen auch ermöglicht werden. Die meisten, die in Schule gehen, haben eigentlich nicht so diese Möglichkeit, ihre Potenziale zu entfalten. zumindest aktuell in Deutschland nicht. Es gibt natürlich andere Bildungssysteme, die da durchaus besser sind. Und ich habe mich dann auf diesen freizeitpädagogischen Bereich dann konzentriert, wo ich das Gefühl hatte, da sind die Zugänge auch nochmal anders, dann auch über die Eltern, über Verwandte, über auch manchmal auch einfach dann auch Geschwister. Das heißt, so eher näher, familiärer das Ganze zu gestalten, sodass Menschen auch Räume entdecken für sich, wo sie nicht nur sich selbst sein können, sondern wo sie wirklich dann auch gewinnen im Kontext von ihre Potenziale komplett entfalten können und gesehen werden können mit all ihren Eigenschaften, sowohl die herausfordernden Eigenschaften und auch die inspirierenden Eigenschaften.
Mhm. Würdest du denn auch sagen, dass das ganz viel mit Zugehörigkeit zu tun hat? Weil ich stelle mir vor, wenn ich jetzt an Pfadfinder denke, ne, dann denke ich an überwiegend rein weiße Gruppen. Also das, was ich aus meiner Kindheit kenne und gesehen habe, ich war nie in einem Pfadfinderverein, aber es waren immer weiße Kinder. So. Das bedeutet, ich stelle mir das sehr schwierig vor, als schwarzer Mensch in diese Gruppe zu kommen, der einzige Schwarze zu sein und mich dann zugehörig zu fühlen, wenn ich ja nirgendwo irgendwo eine Identifikationsfläche sehe. Auf der anderen Seite, ne, weiß ich jetzt nicht, ob man als Kind überhaupt schon so weit denkt oder ob man einfach nur mit seinen Freunden da ist und spielt und das irgendwie cool findet. Das musst du mir sagen. Aber was ich halt sagen möchte ist, dass es für mich total logisch erscheint, dass sich das durchaus auch mal sehr erdrückend anfühlen kann, weil du dich ja gar nicht richtig zugehörig fühlen darfst. Und wenn dann eben auch noch von betreuten Personen, also den Menschen, denen du ja irgendwie vertrauen willst, weil sie die Erwachsenen in dem Kontext sind, nicht die Möglichkeit bekommst, dass sie dich in dem gleichen Licht sehen wie andere oder wie die anderen, dann ist das halt echt ziemlich uncool, ne? Also das ist ein Raum, der einen nicht unbedingt wachsen lässt. Und als Kind hast du ja kaum Chancen, dich da irgendwie richtig zu widersetzen, weil du es im Zweifel ja nicht mal richtig greifen kannst, wie du gerade selber schon gesagt hast.
Ja, genau. Also das ist auch sehr schwer zu greifen, ne? Also dieses Konzept von Rassismus ist jetzt im Kindesalter gar nicht so präsent, ne? Also gar nicht. Es war in meinem Leben jetzt, ich bin dann erst mit 30 Jahren tatsächlich an diese Ideologie gestoßen, also hatte dann irgendwann Worte für Erfahrungen, die durchaus ein Leben lang gemacht wurden, sowas wie Coping-Mechanismus, das weißt du nicht als Kind, auch heute nicht, es sei denn, du bist Kind von Aktivistinnen oder von Menschen, ja. Die natürlich dann auch, also von Eltern, die ihre Kinder auch natürlich in Kontext von dem, was auch heutzutage auf unserer Welt abgeht, mit denen da analytisch Gespräche suchen. Das gibt es durchaus vereinzelt, aber mehrheitlich die Kinder, die zu unseren Angeboten kommen, sind Kinder, so wie du es beschrieben hast, die können gewisse Sachen nicht greifen, aber haben ein unglaubliches Gefühl für Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit. Mm. Das ist einfach bei allen Kindern so. Also bei allen Kindern auf dieser Welt ist einfach so, wir sind damit geboren, zu spüren, irgendwas stimmt hier nicht.
Ja.
Ja. Und dieses irgendwas, was hier nicht stimmt, hat natürlich auch, wenn wir dann auf Zugehörigkeit uns zu bewegen, auch natürlich auch was damit zu tun, dass wir merken, irgendwas stimmt hier nicht und das hat was mit mir zu tun. Das heißt, ich stimme hier nicht. Also die Kinder beziehen sich jetzt sehr stark auf sich selbst. Ne? In dem Moment, irgendwann, wenn sie älter werden, und die Reflexionsfähigkeit des Gehirns dann auch ausgeprägter wird, dann gibt es dann diese Möglichkeit zu erfassen, global auch zu erfassen, okay, das hat dann nicht nur mehr was mit mir zu tun, das ist ja die Reaktion von einer Person auf mich. Aber erstmal, wenn du Kind bist, denkst du so, irgendwas stimmt hier nicht, Mist, ich muss jetzt irgendwie gucken, wie ich mich anpasse. Mhm. Und dann versuchst du natürlich, in Bezug auf Zugehörigkeit dich anzupassen. Das heißt, du tust eigentlich fast alles, was man dir sagt, was du tun sollst. Du ziehst dann bei den Pfadfindern einfach die Kluft an, hast dein Abzeichen, kommst da einfach auch immer mit zu den Treffen und gleichzeitig merkst du, das reicht halt nicht. Also egal, wie diese Anpassung erfolgt, selbst wenn es zu fast 100% erfolgt, gibt es einen Punkt, wo du als Kind merkst, es reicht trotzdem nicht. Und dann ist es natürlich so, dass du dann immer weniger dich zugehörig fühlst, weil du merkst, dass dieser Preis der Zugehörigkeit, dass du den gar nicht zahlen kannst. Den Preis kannst du gar nicht bezahlen, weil du siehst, also du weißt aber auch nicht, wie hoch der ist, aber du weißt, der ist einfach extrem hoch, weil du alles versucht hast, aber den Preis kannst du gar nicht zahlen. Und das ist einfach jetzt so als, ne, natürlich jetzt so als kleine Geschichte jetzt, damit alle Zuhörenden das auch verstehen. Es ist wirklich wichtig zu verstehen, dass Kinder, wenn sie in solchen Kontexten sind, nicht wirklich auch daran denken, dass sie jetzt zugehörig sind, sondern es geht grundsätzlich erstmal um Anerkennung. Ja? Ich komme irgendwo rein und ich möchte anerkannt werden mit all dem, was ich bin. Und je weniger Anerkennung du spürst, desto weniger zugehörig fühlst du dich. Und dieses Gefühl lässt sich nicht in Worte fassen, aber am Ende des Tages löst dieses Gefühl etwas aus, was teilweise dann ein Leben lang diese Menschen mit sich tragen, wenn sie älter werden, dann irgendwie das Gefühl haben, okay, sie bräuchten andere Gruppenformen, Kontexte, um sich zugehörig zu fühlen, oder haben dann einfach dann auch Schwierigkeiten, sich auf Gruppen einzulassen, weil sie grundsätzlich mit Gruppen dieses Gefühl der Nichtzugehörigkeit verbinden.
Würdest du denn sagen, du hast gerade davon gesprochen, dass du mit 30 ungefähr, ne, angefangen hast, so zu verstehen, was überhaupt so Coping-Mechanismen bedeuten, wieso die entstehen, ne, rassistische Sozialisation und so weiter. Hat das bei dir damals so eine Art Erleichterung bedingt, dass du das endlich verstanden hast? Also hast du so dich auch so ein Stück weit erleichtert gefühlt, oder hat das eher bedingt, dass du dachtest, oh Gott, also ja, jetzt wird mir alles klar, aber das ist ja fatal irgendwie so, ne?
Sowohl als auch. Also ich habe ja in dem Kontext meines zweiten Studienganges, ich habe dann mal Lebensmittelchemie studiert vor langer, langer Zeit in Hamburg und dann habe ich das Studium abgebrochen und bin dann über Umwege in die Sozialarbeit gekommen. Und diese Erleichterung war da, als ich dann nach Ende meines Studiums mich mit einem Thema beschäftigen sollte, um natürlich dann meine Abschlussarbeit zu schreiben. Ich habe echt gedacht, okay, ich kann ja nicht über irgendwas schreiben. Ich muss ja irgendwas schreiben, was halt nicht bahnbrechend ist, aber weil manchmal, wenn du ein bisschen nicht nur jünger bist, aber denkst, du bist die erste Person, die das jemals auf der Welt macht, ne? Dieses Gefühl haben ja fast alle Menschen so, irgendwie, ich bin die Einzige, die dadurch gegangen ist. Und du denkst so, oh, okay, das betrifft ja mehrere Millionen von Menschen, haben ja auch das Ganze so ähnlich erlebt. Yeah. Und ich habe das wirklich so erlebt, so wow, okay, ich kann jetzt zum ersten Mal was schreiben und nicht nur irgendwelche Hausarbeiten, zum ersten Mal was schreiben, was wirklich bedeutsam auch sein wird für nicht nur mich, sondern für ganz viele Kinder, die in Deutschland aufwachsen und Rassismuserfahrungen machen. Mm. Weil das war mir bewusst, dass das Realität ist, weil ich im Rahmen des Studiums auch sehr viel in Deutschland unterwegs war, in verschiedenen Schulen unterwegs war, über so ein Projekt, bundesweites Projekt damals, und einfach sehr viele Einblicke hatte in deutsche Städte. Das heißt, ich habe einfach deutsche Kleinstädte gesehen und habe gesehen, Diversität ist die Realität. Und das, was uns erzählt wurde, schon damals auch in Medien, in den Narrativen, in der Presse, ist eine ganz andere, dass Diversität irgendwie problematisch ist und irgendwie auch nicht richtig ist und dass das eigentlich eine Parallelgesellschaft auch irgendwie ist, was ja gar nicht geht, weil das gar nicht so die Realität der Kinder entspricht. Und nach all diesen Erfahrungen habe ich gemerkt, okay, ich schreibe einfach mal dann über diese Rassismuserfahrung und die Auswirkungen, also die psychosozialen Auswirkungen auf junge Menschen. Und das war genau, das war hart. Oh, genau, das war sehr hart, weil ich im Zuge des Schreibens auch schon gemerkt habe, oh, das ist schon zu doll, weil ich jetzt eigentlich keinen Rettungsschirm habe. Ich schreibe gerade was Wissenschaftliches und gehe dann auch extrem tief.
Ja, auch vor allem in deine eigene Vergangenheit wahrscheinlich.
Ganz genau,
ne?
Ganz genau. Extrem tief in eigene Vergangenheit rein. Und um das mal abzukürzen, es war intensiv, es war schmerzhaft, aber auch gleichzeitig befreiend, weil, wie gesagt, du findest Worte für Sachen, die du vorher nicht in Worte fassen konntest. Oder auch teilweise, die du auch vor allem auch dann versucht hast, komplett abzuspalten.
Ja.
Also das heißt, komplett von dir auch kognitiv abzuspalten, von deiner Gedankenwelt, auch dahingehend, dass du sagst, das ist gar nicht passiert. das ist gar nicht passiert. Und wenn du es 10-mal sagst, dass es nicht passiert, dann ist es irgendwann so, dass es dann in deiner Erinnerung auch gar nicht passiert ist.
Ja, leider.
Und das ist sehr schmerzhaft, ja. Und gleichzeitig die ganze Sache ist dann auch super gut ausgegangen für mich in dem Moment, weil ich dann irgendwann in der Verteidigung von dieser Abschlussarbeit saß und zwei ProfessorInnen mir gegenüber saßen, die mich dazu auch ermutigt haben, diese Arbeit zu schreiben. Und dann kam wirklich die Frage, ja, was machen Sie jetzt nun aus dieser Erkenntnis? Was machen Sie aus dieser Erkenntnis, dass es der Zustand ist, in dem wir uns befinden, in diesem Land, dass Kinder und Jugendliche Rassismuserfahrungen machen und es eigentlich keine anschlussfähigen Angebote gibt oder es gibt nichts Anschlussfähigeres, was das aufgreift. Und dann habe ich auch gedacht, ja, weißt du, das weiß ich nicht, was ich daraus mache, aber ich möchte jetzt erstmal meine Abschlussarbeit und hoffentlich hier gut rauskommen.
Geil.
Und hatte gut benotet werden. Na, aber da ist ja noch ein bisschen diese Noten im Kopf, also ich jetzt nicht so stark, aber auch, dann auch da gut rausgegangen. Aber diese Frage hat mich nicht losgelassen. Also wirklich auch direkt nach dieser Verteidigung hat mich nicht losgelassen, sodass ich dann tatsächlich 2 Wochen später dann über irgendein Portal der Hochschule Karriere machen. Also, ne, also du kannst ja Karriereberatung machen. Und da gab es aber halt noch so einen Bereich, wo es darum ging, was Eigenes zu gründen. So Social Entrepreneurship. Und ich dachte so, was ist denn das? Und da habe ich mich angemeldet. Und so fing die Reise an mit M-Poker, dass
mega
ich dann
spannend.
Einfach für mich dann wusste, okay, das ist jetzt wirklich der Befreiungsakt gewesen, durch diese Abschlussarbeit, da in die Richtung zu kommen, die sich eigentlich, und nicht nur eigentlich, sondern die bestimmt war für mich, diesen Weg zu gehen, weil ich einfach anschlussfähig ist, auch an meine Kindheitserfahrung in der Natur, bei den PfadfinderInnen und auch später dann auf Jugendfreizeitfahrten.
Mega krass. Das ist voll der schöne Einstieg in meine nächste Frage, die ich dir gleich stelle. Aber ich möchte vorab nochmal sagen, ich wünschte, ich hätte auch nur ein bisschen von dem Enthusiasmus gehabt während meiner Bachelorarbeit damals, wie du das gerade beschreibst, weil also ich glaube, das liegt bei mir wahrscheinlich, du bist ja im zweiten Bildungsweg quasi erst da rein, ne? Meintest du, glaube ich? Oder
genau,
so ähnlich? Also das
genau, ich habe mein erstes Studium der Lebensmittelchemie habe ich abgebrochen.
Ja,
und
ja.
Dann habe ich dann nebenbei dann noch studiert.
Also, das heißt, du warst quasi schon ein bisschen älter, in Anführungsstrichen, ne?
Ich war schon älter, ja.
Genau. Das ist voll krass, weil das habe ich während meines Studiums total doll gemerkt, dass die schon mal vorher eine Ausbildung gemacht haben oder schon gearbeitet haben, extrem weiter waren so im Kopf und in der Art und Weise. So für die war das alles so interessant und ich konnte alles, was ich gemacht habe, gar nicht richtig greifen. Ne? Ja. Also habe interessanterweise auch eine Bachelorarbeit über ein Thema geschrieben, was sehr viel mit Gerechtigkeit zu tun hat. Ich hätte damals schon wissen müssen, dass ich eigentlich auch in die Selbstständigkeit gehe. Habe ich nicht. Voll den Umweg gemacht, aber egal. Aber finde es spannend, weil ich das painful fand. Also ich habe das überhaupt nicht genossen und man kann da ja so viel rausziehen, wie du das gerade beschreibst, ne? Wenn man bewusst sich auch Themen sucht, die zu einem passen, die einen berühren und so. Und ich glaube, das ist voll der Weg. Also das wollte ich nur mal so nebenbei sagen, dass ich das total spannend finde.
Ja, es ist auch total schön, nochmal zu hören, weil ich dann auch jetzt mittlerweile ja auch einige Studierende bei uns im Ehrenamtsteam kenne und auch deren Geschichte kenne und die einfach dann natürlich irgendwann auch so purpose-driven auch sind. Ne? Also gucken, was kann ich denn eigentlich für eine Duftmarke hinterlassen, außer jetzt irgendwie eine Bachelorarbeit schreiben, auch für mich. Ne? Also was kann ich daraus ziehen? Und das merke ich schon, dass das nach wie vor so ist.
Mega cool. Du hast gut übergeleitet eigentlich in die wichtigste Frage heute. Was genau ist M-Poker eigentlich? Magst du mal so ein bisschen erzählen? Also was genau konkret macht ihr? Mach gerne mal ein Beispiel, damit die HörerInnen das ganz genau greifen können.
Ja, ich fange erstmal etwas allgemeiner an. Also M-Poker ist eine gemeinnützige Organisation, die Naturzugänge schafft für junge Kinder und Jugendliche natürlich, die bisher ausgeschlossen sind aus Naturräumen. Und zwar jetzt nicht aktiv ausgeschlossen sind, sondern strukturell ausgeschlossen sind. Wir richten unsere Angebote primär an schwarze Kinder und Jugendliche. So haben wir angefangen und haben jetzt aber auch im Fokus immer mehr andere junge Menschen of Color. Also das ist ein Begriff für junge Menschen mit sogenannten Migrationshintergrund in Deutschland. Und das ist etwas, was uns sehr wichtig ist, weil diese bisher nicht erreicht werden durch herkömmliche oder, sage ich mal, schon durch bestehende Organisationen, die Angebote, Naturangebote für alle auch beanspruchen, durchzuführen. Und gleichzeitig sind nicht alle da. Es sind nie alle da. Es sind, wie du auch schon gesagt hast, es sind weiße Räume, und diese Räume sind nicht zugänglich gestaltet, aber auch sehr in sich auch etwas vom Gefühl her schwierig zu vermitteln für eben diese Zielgruppe, weil sie diese Lebensrealitäten gar nicht abbilden. Es ist auf allen Ebenen, ob Sprache ist, und das heißt nicht, dass die Sprache ganz anders sein muss, aber es ist einfach schon so, dass, wie wir jetzt sprechen zum Beispiel, ist schon für einige Menschen schon ausschließend, ja. Das heißt, wir sprechen ja eine Sprache, wir haben das so gelernt, so zu sprechen, um in irgendeiner Art und Weise angesehen zu werden in der Gesellschaft, dass diese Form des Austausches etwas ist, was höher anzusiedeln ist, als wenn Menschen jetzt an der Bushaltestelle, ist mein Lieblingsbeispiel, stehen und einfach sich gegenseitig in ihrer subkulturellen Jugendsprache miteinander sich austauschen. Und diese nicht spürbare Abwertung für viele Menschen, die das nicht betrifft, aber für die jungen Menschen, diese spürbare Abwertung führt dazu, dass sie sich überhaupt nicht angesprochen fühlen, weil die sehen sich nicht in diese Naturorganisationen, die haben keine Bezüge, also auch keine Eltern, Geschwister, familiären Bezüge zu diesen Orten. Und das ist das, was wir gerne aufbauen wollen. Wir wollen eine Community, also eine Poker-Community aufbauen, mit Menschen, die Naturzugänge für alle supporten möchten. Und wir schaffen zunächst Zugang, also es ist unsere erste, erste Säule, würde ich sagen, ist unser Zugang zu schaffen für Menschen, die bisher noch keinen Naturzugang haben. Und das kann auf unterschiedlichen Ebenen passieren. Es kann durch Tagesevents passieren, dass wir so Urban Nature Hikes machen. Das heißt, in jeder Stadt gibt es irgendwelche grünen oder blauen Flecken, also blauen im Sinne von Wasser, blauen Flecken, die dort sind an diesen Orten, und dass man da einfach überhaupt mal rausgeht, weil in die Natur gehen heißt für viele Menschen schon erstmal rauszugehen. Ja, das ist jetzt nicht ein Berg besteigen, extrem performativ mit den teuersten Schuhen
von und den teuersten Tracking-Schuhen, geil. Genau,
mit den teuersten Sachen, sondern einfach erstmal rausgehen, weil das Rausgehen ist etwas, was schon eine extrem große Hürde ist für viele Menschen, nicht nur wegen der Digitalisierung unserer Gesellschaft, sondern einfach auch, weil ich es nicht kenne. Ich kann es auf mich beziehen, ich bin nicht mit meinen Eltern spazieren gegangen. Ja, also das ist ein Konzept von, würde ich sagen, privilegierten Menschen, die Zeit haben.
Stimmt.
Ne, die Zeit haben, dann auch mit ihren Kindern spazieren zu gehen in der Regelmäßigkeit, was dann auch vielleicht dazu führt, dass diese Kinder, die es erlebt haben, dann auch später das gar nicht so als große Sache sehen, sondern sie gehen einfach raus und irgendwann haben sie auch selber Kinder und gehen dann mit ihren Kindern in Urlaub und so weiter und so fort. Und all das fehlt in sehr vielen migratisierten Communities, also Communities of Color. Und wir wollen das ändern, diesen sogenannten Nature Gap. Das ist ein Begriff aus dem angelsächsischen Raum, das ist in der Mehrheitsgesellschaft einen extrem hohen Naturzugangsquote gibt. Der liegt so bei knapp über 80%. Und in migratisierten Communities liegt es deutlich unter 50%, also teilweise zwischen 20 und 30%. Und das merken wir dann auch, wenn wir in solche Räume gehen. Das heißt, wenn wir in Berge gehen oder auch Urlaub zum Beispiel machen in Gebiete, wo mehr Natursport auch im Vordergrund steht, da sind nicht so viele Menschen of Color mit ihren Kindern, also Familien of Color, Kinder, die das so erleben. Das ist immer noch eine Seltenheit, und wir möchten das gerne ändern und fangen mit unserem Programm konkret an, diese an Kinder zwischen 8 und 16 Jahren zu bringen. Wir haben bisher zwei Programme. Es sind einmal, wie eben gerade schon genannt, so niedrigschwellig diese Urban Nature Hikes. Das sind so Tagesevents, wo wir 5 Stunden mit denen dann auch spielerisch natürlich in die Natur gehen, bei jedem Wetter, außer es blitzt und donnert vorher oder es ist einfach ein Unwetterwarnung, dann machen wir es natürlich nicht, aber sonst gehen wir auch bei Wind und Wetter raus. Und wir haben das jetzt auch etwas erweitert um die familiären Bezugspersonen, weil wir gemerkt haben, dass es wichtig ist, dass die auch ihre Eltern dabei haben.
Yeah.
Und wir haben Eltern von, schwarzen Eltern, weiße Eltern von schwarzen Kindern, Eltern of Color von schwarzen Kindern. Also wir haben einfach extrem verschiedene Realitäten, die dort sind. Und die Eltern sind sehr wichtig, weil sie sehr auch beeinflussbar sind durch ihre Kinder. Nicht andersrum, denken wir immer. Also die Eltern beeinflussen zwar auch ihre Kinder, aber wenn die Kinder begeistert sind und da rauskommen aus unserem Programm, dann stoßen sie auch was zu Hause an. Und wir möchten auch, dass die Eltern mit ihren Kindern diese Veränderungsreise machen, dass sie mehr und mehr nicht nur die Vorzüge von Naturaufenthalt entdecken, sondern einfach auch sich in ihrem Alltag wohler fühlen. Und das ist eigentlich so das, was ich merke, dass dieses Gefühl der Zugehörigkeit stärker wird, dass das Selbstvertrauen da ist und auch natürlich mehr Kenntnisse da sind, wie sie auch schon im Kleinen sich klimafreundlicher verhalten können.
Ja, voll. Es geht um Nachhaltigkeit einfach, ne? Also das wirklich langfristig wahrscheinlich zu etablieren. Ich möchte in diesem Kontext mal kurz meine Gedanken vielleicht so einfließen lassen, die ich im Vorgespräch dazu hatte. Ich habe nämlich ungefähr so auf dieser Ebene irgendwann zu dir gesagt, ja, aber ist das nicht jetzt auch ausschließend, wenn ihr nur den Fokus auf schwarze Kinder setzt? Ne? Du erinnerst dich vielleicht.
Ja.
Und ich finde es ganz wichtig, dass ich das nochmal sage, weil ich mir vorstellen kann, dass das vielleicht auch HörerInnen jetzt haben. Und ehrlicherweise, ich habe darüber im Nachgang viel nachgedacht und mir ist aufgefallen, dass ich diese Frage nicht gestellt habe, weil ich ein fehlendes Verständnis von der rassistischen Sozialisation habe, sondern weil ich extrem gerechtigkeitsliebend bin. Und ich einfach in dem Moment so dachte, oh, das ist ja voll unfair, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, dass mein Sohn, der auch schwarze Freunde hat, wenn der jetzt nicht mit seinen Kumpels da mitgehen dürfte, nur weil er nicht schwarz ist, wie fies so, ne? Und dann hast du mir das erklärt und ich glaube, und dann kannst du das gerne auch nochmal gleich einordnen, wenn du magst, oder wir gehen einfach weiter. Aber ich glaube, was relevant ist, in diesem Kontext zu verstehen ist, Deutsche dominieren den öffentlichen Raum, ne? Weiße Menschen dominieren den öffentlichen Raum und damit eben auch diesen Nature Gap, wie du das gerade genannt hast, aus meinem Verständnis. Und es geht explizit bei deiner Arbeit darum, einen sicheren und geschützten Raum für schwarze Kinder zu schaffen, den sie sonst nicht haben. Weil wenn du in alle Einrichtungen guckst, ne, sei es eben in solche Pfadfinder-Einrichtungen oder auch in Schulen, in Kitas, da sind überwiegend weiße Menschen. Die weißen Menschen fühlen sich eher sicher, weil sie einfach immer in der Überzahl sind und weil es einfach in Anführungsstrichen normal für sie ist, dass sie da so existieren dürfen. Was im Übrigen auch aus einem Verständnis heraus, glaube ich, der Grund ist, wieso weiße, privilegierte Menschen, wie du es gerade gesagt hast, überwiegend spazieren gehen und mal in Urlaub fahren und so, weil sie sich ja sicher fühlen dürfen. Sie haben es ja so gelernt, ne? Und du beschreibst ja selber aus der Kindheit heraus, dass du dich durch bestimmte Erfahrungen schon relativ früh gelernt hast, zurückzunehmen, weil du eben nicht sicher warst. Und genau darum geht es. Es geht darum, auch endlich einen Raum für schwarze Kinder zu schaffen, dass sie genau das gleiche Gefühl aufbauen dürfen, was weiße Kinder von Natur aus haben. Ergänze gerne jetzt.
Genau, also von Natur aus tatsächlich haben alle Kinder das Gefühl.
Ja.
Und dann ist es so, dass unser System, also unsere gesellschaftliche Ordnung, unser rassistisches System, was dann auch fast auf allen Gesellschaften zu übertragen ist, dafür gesorgt hat, dass Kinder, die eigentlich freiheitsliebend, zugehörigkeitsaffin zur Welt kommen, dann merken, oh, es gibt ja Unterschiede, die gemacht werden und ich kann mich ja frei bewegen und andere nicht. Also das ist bei allen Kindern so, ne, so eine Erkenntnis. Und gleichzeitig, so wie du es auch schon gesagt hast, braucht es natürlich diese Räume aus meiner Sicht, weil sie erstmal die Realität auch nochmal sehr klar nach außen reflektieren. Das heißt, wir machen durch unser Programm auch nochmal extrem darauf aufmerksam, dass es gibt Ausschlüsse. Und weil es diese Ausschlüsse gibt, zeigen wir euch mal, nicht euch, sondern zeigen wir generell einfach mal, was es überhaupt für ein Ausschlussmechanismus ist. Und das kannst du auf dann diese Gruppen, verschiedenen Gruppen dann auch übertragen, ob es jetzt Frauen sind, die auch natürlich sich ohne Männer treffen, weil wir in einem extrem patriarchalischen System leben und das sehr toxisch ist, oder auch Menschen, die eine Behinderung haben, queere Menschen, schwarze Menschen. Also das kannst du auf alle Ebenen nur mal übertragen, weil diese Menschen sind ja auch zur Welt gekommen mit einem Bedürfnis, also eigentlich mit demselben Bedürfnis, aber dann wurde es denen genommen, weil das System denen sagt, pass auf, du hast weniger Rechte, beziehungsweise du darfst schon ein paar Sachen machen, aber nur das, was ich dir sage, so durch die Blume gesagt, und das gefällt ja natürlich nicht allen Menschen. Alle Menschen sind gerechtigkeitsliebend, und deswegen würde ich auch sagen, als ich M-Poker damals gegründet habe, 2019, hatte ich es gar nicht auf dem Schirm, dass es so eine politische Zeitweite hat, ne, sondern ich grundsätzlich eigentlich auch diese Möglichkeit, in die Natur zu gehen und das positive Gefühl, was es auch auslöst, so vielen jungen Menschen wie möglich zu ermöglichen, im Vordergrund hatte. Gar nicht so dieses ganze politische und hast nicht gesehen, hier sind schwarze Menschen, weiße Menschen, Menschen of Color. Das war mir eigentlich erstmal total egal. So. Mhm. Mir war erstmal wichtig, so viele junge Kinder, so die ich kenne, aus den Communities, schwarzen Communities, die Möglichkeit zu geben. Und dann ist mir aufgefallen, oh, das gibt's eigentlich gar nicht. Und vor allem, das gibt's gar nicht so in Deutschland zumindest oder auch in Europa in der Form, dass du diese Möglichkeiten anbietest, explizit für eine Gruppe. Und dann habe ich mich mehr auch wissenschaftlich dann beschäftigt und dann diesen Empowerment-Begriff natürlich auch entdeckt, der dann auch so, ne, so sagt, das ist eigentlich eine Selbstermächtigung. Also du hast die Möglichkeit, von innen heraus dir diese Rechte der Freiheit, der Zugehörigkeit einfach dir selbst auch einfach zu geben, indem du einfach von innen heraus sagst, okay, ich bin stark, ich bin toll, ich bin liebenswert und ich hänge auf gut Deutsch dann lieber mit Menschen ab, die genau das Gleiche von mir denken, als wenn ich einfach durch die Gegend laufe und immer mich erklären muss mit, okay, ich komme da und daher, okay, die Antwort reicht nicht, okay, dann muss ich noch mal erklären, wie viele Sprachen ich spreche, was ich zu Hause sonst esse und was ich nicht zu Hause esse. Und diese ganzen Befragungen oder auch Verhöre, die dann auch stattfinden im Alltag, die sind dann einfach auch weg, weil das ist dann kein Verhör mehr, das ist ein Austausch. Und das ist ein Austausch aus Interesse, aber auch aus manchmal auch aus Neugier, weil du einfach dann merkst, okay, ich wohne jetzt hier in Berlin und ich habe jetzt auf einem von unseren Naturcamps, das ist so das zweite Angebot, was wir von Anfang an auch hatten, unsere also Naturcamps, tatsächlich auf Kinder, die irgendwo in Bayern vereinzelt als schwarze Kinder aufgewachsen sind. Mhm. Und dann tauschen sie einfach aus und denken so, oh, wie ist es denn in Bayern eigentlich? Und dann erzählen sie um die Berge und diese Berge und das ist total süß. Da geht es eigentlich dann auch mehr um individuelle Interessen, als dass jetzt die Kinder wirklich das Gefühl haben, dass sie jetzt schwarz sind, jetzt über ihr Schwarzsein sprechen müssen. Das Schwarzsein ist einfach tatsächlich dann auch weg. Also in dem Moment, wo du in solchen Kreisen bist, ob es jetzt in Female Empowerment Räumen auch bist oder in solchen Räumen, geht es dann gar nicht mehr um diese Definition von außen, sondern eher um diese Selbstermächtigung, dieses Empowerment, was du dann halt spüren kannst. Es ist nicht zwangsläufig so, dass du es immer spürst, weil auch das musst du gut kuratieren und auch sehr gut aufsetzen und sehr viel Know-how und Methoden damit reinbringen, damit es wirklich ein safer Space ist für die Teilnehmenden. Aber es ist eher ein safer Space als Schule. Und deswegen bin ich auch so, was Schule angeht, nicht immer skeptisch, aber Schule hat einfach extrem viele Machtebenen. Und ich bin kein Freund, der anschlussfähig ist mit unserem Programm an Schule. Ich weiß, dass es jetzt einige nicht so gerne hören, aber wir haben aber dafür auch andere Möglichkeiten, dass Pädagoginnen Kontakt zu uns suchen können, wir dann auch außerschulisch das dann aufnehmen können, dann die Zusammenarbeit. Das heißt, auch vor allem diese Arbeit dann auch mit den jungen Menschen. Aber wir gehen jetzt nicht in Schule und versuchen da was zu machen, weil das ist ein Ort, der schon so toxisch ist, dass egal, wenn ich da reinkomme, dann wissen die Menschen, okay, du bist also quasi, das klingt jetzt sehr doof, aber du bist jetzt ein Handlanger der toxisch Mächtigen in diesem System. Also du bist auch einer von denen. So, du bist einfach raus. Und das Vertrauen fehlt dann so ein bisschen oder auch sehr viel. Und deswegen bin ich da nach sehr vielen Erfahrungen, auch selber in Schule, ich war auch Schulsozialarbeiter, zwei Jahre sogar auch Lehrer, in Berliner Schulen und habe einfach auch gemerkt, du bist automatisch, wenn du in der Position im System bist, wird dir weniger vertraut, auch wenn die Menschen das Gefühl haben, du könntest die verstehen, aber du bist immer noch in riesen Skepsis ausgesetzt. Und das ist unser großer Pfund mit einem Poker. Wir schaffen es wirklich, dass das Vertrauen von Anfang an da ist. Die Eltern vertrauen uns, also ob es jetzt die schwarzen Eltern von schwarzen Kindern oder die weißen Eltern, also alle wissen, dass wir aus auch einer Erlebnis sozialpädagogischen Kontext kommen, dass wir da auch einfach das auf dem Schirm haben, was ihre Kinder im Alltag an unterschiedlichsten Erfahrungen, nicht nur Rassismuserfahrungen, sondern auch einfach auch Selbstwirksamkeitserfahrungen mitbringen. Also wir gucken natürlich auch lösungsorientiert und jetzt nicht nur auf das System, was jetzt nur defizitorientiert ist.
Ja, ja, voll. Gibt es denn heute noch irgendwas bei dir selber in der Natur, wo du sagen würdest, da fehlt es dir an etwas als erwachsener Mensch? Weil ich kann dich natürlich jetzt auch zu deiner Kindheit befragen. Ich finde es immer recht schwierig, weil ich erinnere mich zum Beispiel an ganz viele Sachen in meiner Kindheit gar nicht wirklich. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei dir noch viel doller so ist. Und deswegen habe ich mich gerade gefragt, gibt es heute noch manchmal was, wenn du so in die Natur gehst, wo du sagst, ey, da fehlt es vorn und hinten einfach an, wie nenne ich das, Möglichkeiten, an Space für BIPOC, ne? Was du dann wiederum auch wieder für dich mitnimmst und in M-Poker steckst.
Ja, sehr viel.
Sag mal eine oder zwei Sachen.
Eine oder zwei Sachen. Ich glaube, das fängt schon mit der Vorbereitung an, also auch mit der Planung. Ne? Ich habe ja jetzt mittlerweile auch in den letzten Jahren die Chance haben dürfen, dann in gewisse Räume zu gehen, die sonst nicht, sage ich mal, unser eins vorbehalten waren. So in Räume, wo einfach dann auch Menschen über touristische Themen sprechen. Das heißt konkret, wie können wir mehr Menschen ansprechen? Ne? Also, dass sie zu uns kommen, das ist ein sehr konkretes Problem aktuell von Destinationen, also ob es jetzt in der Stadt ist, aber vor allem auch auf dem Land. Auch in Deutschland schon länger, also jetzt nicht erst seit diesen Recherche von Korrektiv, sondern auch schon davor, dass die ländliche Region gemieden wurde von vielen BIPOC-Menschen, weil dort einfach nicht nur die Sicherheit nicht gewährleistet war, also vereinzelt vielleicht mal schon, vielleicht mal eine Stunde, vielleicht auch mal fünf, vielleicht auch mal drei Tage. Es war immer ein Vielleicht. Es war nicht sehr klar, ob es sicher ist oder nicht. Ne? Also es heißt, du fährst irgendwo in Urlaub, willst die Natur genießen, bist an einem See. Campingplätze sind, Stichwort Campingplätze, und Campingplätze sind Orte. Das sind eigentlich so No-Go-Areas, so meistens Box, weil das ist so ein Campingort. Du weißt es nicht, welche Fahne da gehisst wird. Meist ist es die Deutschlandfahne, weil es auch nicht
ist. Also Schrebergärten.
Genau. Meist ist es die Deutschlandfahne, was jetzt nicht schlimm ist, weil ich bin auch so aufgewachsen und ich habe Menschen kennengelernt, die, auch wenn die Deutschlandfahne in ihren Gärten hingen, ja auch sehr liebe Menschen waren. Und gleichzeitig war so, dass diese Orte natürlich auch nicht nur, sage ich mal, diversitätsoffen sind, sondern auch einfach Orte, wo Macht verhandelt wird. Wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu? Und das sehen wir jetzt auch in der Gesellschaft, dass halt einfach dann diese Diskurse, die da stattgefunden haben, jetzt auf TikTok, also eher im digitalen Bereich, dafür gesorgt haben, dass auch junge Menschen sich extrem in zwei Lager bewegen, einmal rechts und einmal links. Ne? So, das heißt, entweder sagst du, ey, das ist mir hier alles zu viel mit Diversität, oder sagst, ja, jetzt erst recht, das ist die, ne? Ein Grundrecht oder das Menschenrecht und hast nicht gesehen. Und deswegen finde ich es so wichtig, diese standardtouristischen Fragen mir anzuschauen, weil du so gefragt hast, konkret ein Beispiel, wenn ich mit meinen Kindern jetzt in Urlaub fahren möchte, wo fahre ich hin? Wer gibt mir denn die Info, wo ich sicher bin? Bis jetzt noch niemand. Es gibt sehr viele Verbände, können auch gerne alle nochmal nachschauen, wie die alle heißen, weil ich möchte jetzt kein Name-Dropping machen hier in diesem Kontext, weil die ja auch alle mit unterschiedlichen Herausforderungen kämpfen, ne? So auch, weil die Zahlen zurückgehen und so weiter und so fort, weil die Energiepreise hochgehen, weil nicht mehr so viel geflogen werden darf wegen Klimaschutz, aber jetzt das wieder komplett umgekehrt worden ist. Jetzt soll sehr viel geflogen werden, weil wir müssen jetzt ja wieder Tourismus ankurbeln. Das ist alles total absurd. Da gebe ich dir recht. Und gleichzeitig die Kernfragen von Menschen, von Familien, binationalen Familien oder auch Menschen, die einfach verschiedene Bezüge haben zur Welt und nicht nur mononationalistisch sind, das ist auch ein komisches Wort, aber halt zumindest sich zu einem, nur einer Nation zugehörig fühlen, das ist nicht beantwortet. Die Frage, okay, wo kann ich hinfahren und wo kann ich hinfahren, um eine schöne Zeit zu haben und wo meine ich auch sicher bin, wo ich mir zu keinem Zeitpunkt Gedanken machen muss, dass ich hier safe bin. Und ja, die Frage ist leicht für die meisten Menschen beantwortet, es ist nicht Deutschland. Oder es kann sogar Westdeutschland sein oder auch Teile Ostdeutschlands. Also es ist jetzt nicht so ganz extrem Ost und West. Also auch das, was in den Medien da so verhandelt wird, stimmt so nicht. Es gibt Gegenden, die sind ganz gut. Kommt drauf an, wen du da triffst. Wer sind die Menschen, die zum Beispiel die Hotels betreiben? Was für eine Haltung haben sie? Wie gehen sie mit ihren MitarbeiterInnen um? Vor allem auch mit allen MitarbeiterInnen, also mit den Leuten, die auch in der Küche arbeiten, weil das sind oftmals Menschen, die Migrationsgeschichte haben und die Menschen, die aber auch zu denen kommen, wie gehen sie mit denen um und so weiter und so fort. Und da merkst du schon, es ist so, dass diese Green Book oder dieses Green Book gar nicht existiert. Und Green Book ist letztendlich aus den USA. Es war so ein Buch damals, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann das war, aber auf jeden Fall war das immer noch in der Zeit, wo die Rechte von schwarzen und weißen Menschen nicht gleich waren, durften, aber war es für schwarze Menschen extrem schwierig zu reisen. Und dann gab es halt ein Green Book innerhalb der schwarzen Community, was mehrfach aufgelegt worden ist, damit sie wissen, okay, das sind Orte, die sie ansteuern können oder Gegenden, die sie ansteuern können oder Destinationen, Unterkünfte, die sie ansteuern können, wo sie safe sind, wo sie auf Allies treffen und so weiter und so fort. Und das tatsächlich ist eine Sache, was ich sehr oft höre, was sich viele wünschen würden, also viele Familien auch wünschen würden, weil es ist jetzt nicht so, dass sie keine Lust auf Deutschland haben. Ich meine, das ist hier zu Hause, ne? Die leben hier, die sind hier geboren, zum größten Teil immer mehr, also ne, so immer mehr Kinder, die hier aufwachsen in Deutschland, in einigen Gegenden sogar über 40-50% in städtischen Regionen, das ist einfach ihr Zuhause. Ja? Und dann müssen sie halt dann in den Ferien wegfahren, wegfliegen, um Urlaub zu machen, weil es hier nicht sicher ist. Das kann es eigentlich nicht sein. Und deswegen ist es so, dass ich konkret mir das wünschen würde quasi in Kollaboration mit vielen Menschen aus dem touristischen Kontext uns Gedanken zu machen, wie können wir es hinkriegen, dass Menschen nicht nur hören, alles ist hier in Ordnung, sondern auch das Gefühl wirklich auch bekommen, dass es wirklich ein Ort ist, wo sie ankommen können und wo sie sich entspannen können, ohne dass die ganze Zeit sie daran erinnert werden, dass sie in der Gesellschaft nicht dazugehören, sich nicht dazugehören sollen. Und das ist eine sehr große Challenge. Bei uns geht das natürlich, weil wir einfach natürlich da schon diesen Rahmen gesetzt haben. Aber das ist auch für andere durchaus interessant, weil wir auch Anfragen bekommen von, ob es jetzt Gruppen sind, die auch sich an Kinder und Jugendliche richten oder auch von Jugendorganisationen, von Naturschutzverbänden, die einfach sagen, ja stimmt, wir haben eigentlich ein Nachwuchsproblem, weil es kommen nicht alle und wie kriegen wir es hin, dass sie kommen? Und dann ist es so ähnlich wie in deinem Themenfeld, ne, Isabel, ne, mit Belonging. Ja. Also ne, du machst auch ganz simple Beratung für C-Level oder auch für wirtschaftliche Unternehmen, ist es bei mir dann eher so in diesem Bereich, wo du dann merkst, okay, da ist kein Bewusstsein dafür, was es braucht, in der Praxis diese Schlagwörter umzusetzen. Also konkret auch auf den eigenen Passus bezogen, weil es geht dann nicht nur um Belonging. Das heißt, Belonging ist ein Schlagwort, können wir vergessen. Vielleicht gucken wir mal an, was müsste ich konkret tun, damit dieses Gefühl hergestellt werden kann.
Ja. So, und dann dafür musst du immer in den Perspektivwechsel gehen, immer. Genau. Und das machen halt zu wenig. Also bedeutet, du musst aus deiner eigenen Lebensrealität raus und bewusst dich mit Lebensrealitäten auseinandersetzen, also mit Menschen und deren Leben auseinandersetzen, die anders sind als du. optisch, ja, sichtbar optisch vielleicht sogar, wo du eine Abneigung spürst, wo du irgendwie das Gefühl hast, irgendwie ist mir das nicht so ganz geheuer, ne? Also das sind alles gute Indizien dafür. Mach das mal. Geh mal genau da in den Austausch und versuch mal zu verstehen, wie diese Menschen leben. Das ist, oh, ich habe so viele Gedanken gerade. Ich wüsste jetzt gerade gar nicht, wo ich anfangen soll. Du hast gerade gesagt, du machst das ja schon. Also ihr geht schon mit Tourismusverbänden etc. in Austausch, ne? Habe ich richtig verstanden, oder?
Also in einem leichten Austausch war ich schon mal. Also es ist so, dass es ein Austausch ist, der noch leicht ist und dadurch aus so kleine Samen schon gesät worden sind. Es ist jetzt kein regelmäßiger Austausch oder ein Roundtable oder wie diese ganzen Formate halt immer alle heißen, sondern es ist einfach so, dass das schon durchaus jetzt bei einigen Menschen, sehr wenigen Menschen, die da auch Allies sind, auf dem Schirm ist und gleichzeitig das noch nicht so prominent ausgespielt werden kann, weil die Zeit, in der wir gerade uns befinden, das noch schwieriger macht, ne? Also ja, weil alle ja schauen nur noch auf Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Egal.
Naja, wobei gerade Tourismusbund, die wären ja klug, wenn sie ein Verständnis dafür gewinnen würden, wie sie mehr Menschen jeglicher Art an ihre Orte bringen würden, dann würden sie ja profitieren davon. Verstehst du, was ich meine?
Das verstehe ich. Und gleichzeitig ist ja das, was du gesagt hast, ja auch mit extrem viel Arbeit verbunden.
Ja, klar.
Ja? Das heißt, Perspektivwechsel ist ja nicht nur mal so eben einmal kurz ein Meeting machen und dann habe ich einen Perspektivwechsel und dann haben wir die Checklisten und dann war es das.
Nein.
Das ist ein Prozess. Und,
ja,
der ist, und das ist ein sehr langer Prozess. Und deswegen ist es so, dass die Menschen, die Allies sind und von dieser Thematik wissen, mit denen ich auch bisher auch einen guten Austausch hatte, natürlich dann auch nicht so, sage ich mal, in ihrer Branche sehen, dass es anschlussfähig ist. Mhm. Nicht so aktuell ist, sondern sie müssen auch sich selbst auch nochmal anschauen und gucken, okay, wann, zu welchem Zeitpunkt, welches Timing ist gerade das Richtige jetzt gerade. Und jetzt gerade ist es so, das Timing, es klingt echt doof vom Timing her, weil es ist eigentlich immer wichtig aus meiner Sicht, aber jetzt ist es so, dass es jetzt gerade um echt, also aus vielerlei Hinsicht bei vielen Menschen um Existenzen geht.
Ja.
Und sie einfach die Existenzen gar nicht damit verbinden. Die verbinden ihre Existenz nicht mit Nachhaltigkeit, nicht mit Diversität. Die verbinden ihre Existenz nur ausschließlich mit das, was sie täglich sehen können auf ihrem Konto, mit den Zahlen auf dem Rechner und alles Mögliche. Aber die verbinden es nicht mit diesen übergeordneten Themen, die dafür sorgen, dass am Ende des Tages es auch wirtschaftlich nach vorne geht, wenn wir nachhaltiger wirtschaften, wenn wir Diversität als Realität und als Potenzial sehen und so weiter und so fort. Und das ist für einige Branchen dann, was ich nicht hoffe, ein extrem hohes Risiko und kann natürlich dann dazu führen, dass sie, auch weil sie so resistent sind gegenüber diesen Angeboten, einfach dann auch verschwinden werden, dann auf kurz oder lang.
Ja.
Weil sie einfach nicht verstehen, dass es zukunftsfähig ist, wenn sie diese Dimension der Diversität mitdenken.
Ja, voll, voll. Und ich meine, wir sind längst an dem Punkt, aktuelle Studien sagen ja irgendwie 2027 werden erstmals wirklich nahezu alle Boomer immer mehr aus dem Arbeitsmarkt verschwinden. Bedeutet, wir kriegen eine komplett neue, junge, ich unterstelle jetzt auch mal agilere Workforce, so, die vor allem aber mit einer anderen Kultur im Kopf auch arbeitet. Bedeutet, wir müssen uns verändern, langfristig gesehen. Und ich glaube, man tut sich einen Gefallen als Organisation, als Vereine, als Tourismusverband, whoever, wenn man vor dem Zahn der Zeit ist und sich jetzt Gedanken darüber macht, bevor es zu spät ist. Weil ich spreche, als ein Beispiel, ich spreche gerade mit Unternehmen, großen Konzernen, die mir erzählen, dass sie einen riesen Gap haben, was diesen Kulturchange angeht, weil nämlich bei einigen jetzt schon der Zeitpunkt ist, dass viele Boomer rausgehen, junge Leute nachkommen. Und das, was aber jahrzehntelang gelebt wurde, die Kultur, die Hierarchien, dieses konservative Führungsbild, bei den jungen Leuten nicht mehr passt und die extrem clashen und dadurch nicht vorankommen. Also die, ne, das ist ein Riesenproblem, also organisatorisch, wirtschaftlich gesehen. Und das, finde ich, vergessen wir. Also ich glaube, es wird noch massiv unterschätzt, was das für einen Impact haben wird. Und um zu dem Gesagten von dir so ein bisschen anzuschließen, Systemveränderung kostet Zeit, ja, es ist lebenslange Zeit. Das ist nichts, was du von jetzt auf gleich machst. Deswegen sage ich auch immer, wenn es um irgendwie Impulse oder sowas geht, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja, kann man machen, wenn du es jeden Monat einmal machst und das kontinuierlich, aber nicht einmal in einem Jahr und dann lässt man das wieder für 5 Jahre liegen. Damit verändert man gar nichts. Damit gibt man einen Mini-Impuls an die Leute, die das schon verstanden haben und die ein Interesse haben. Leute, die sich bis dato mit diesen Themen nicht auseinandersetzen, für die ist das hier, da rein und da wieder raus. Mhm. Und das ist das Problem, ne? Also ich finde es Wahnsinn und ich sehe, was für eine riesen auch gesellschaftliche Arbeit du da leistest mit dem, was du da aufgebaut hast. Ich finde das wahnsinnig beeindruckend und kann mir vorstellen, dass das hin und wieder painful ist, weil du gegen Windmühlen ankämpfst gefühlt, ne? Ein System, was es eben im übergeordneten Sinne noch nicht verstanden hat, wie wichtig da Zusammenarbeit ist. Und wünsche mir aber von Herzen natürlich, dass sich das in Zukunft immer mehr legen wird. Ich glaube da auch dran, sonst würde ich die Arbeit ja auch nicht machen, die ich mache. Aber ich glaube auch, dass es viele noch unterschätzen und dass wir bald an einen Punkt kommen werden, wo wir nicht mehr diskutieren, ob man es unterschätzt oder nicht, sondern es ist einfach, wie es ist und wir müssen alle was verändern.
Ja, also dieser Zeitpunkt ist schon da bei eben der jungen Generation. Also die sind auch nicht am Diskutieren, sondern die gucken sich einfach die Angebote oder die Rahmenbedingungen an und sagen, okay, passt nicht.
Ja.
Und gehen dann wieder. Ja. Genau. Beziehungsweise stellen auch dann wirklich auch die Zusammenarbeit wirklich dann teilweise nur auf Sparflamme, ja. Und Menschen wundern sich, warum sind sie nicht motiviert, warum gehen sie nicht mit? Wo ich denke, ja, die fühlen sich ja nicht wohl. Also wenn ich
nicht
mich
zugehörig.
Wohl, ja, ja, genau, nicht zugehörig, wenn ich mich zugehörig fühlen würde, dann würde ich so sprichwörtlich für meine Organisation, für mein Team würde ich durchs Feuer gehen. Ja, da würde ich alles machen, würde ich alles einlegen an Begeisterung, Enthusiasmus, alles Mögliche. Und gleichzeitig ist es so, dass das nicht gesehen wird. Es ist es ist ein People-Business, was wir machen. Also es sind immer Menschen und Menschen brauchen das Vertrauen auch in Arbeitsräume, in Naturräume auch. Und deswegen finde ich das total spannend, als bei dem Titel zu sagen, so, okay, gut, Natur ist politisch. Eigentlich ist die Natur an sich nicht politisch, weil die Natur sind ja wir alle. Also wir sind alle Teil von Natur, aber unser System hat es hingekriegt, dass irgendwie alles politisch ist, dass wir Menschen politisieren, ne, dass wir Menschen einordnen in verschiedene, dann in den Ideologien von Kant und Co., in verschiedene Rassen. Also das heißt, wir haben es geschafft, das, was eigentlich uns alle verbindet, komplett aufzuteilen in irgendwelche Boxen. Und jetzt geht es darum, das wieder rückgängig zu machen. Und das dauert halt Zeit, weil es hat über 500 Jahre gedauert, dass es jetzt überall angekommen ist in allen Gesellschaften. Und wenn wir die Zeit dann jetzt nutzen möchten, auch vor allem auch für unsere Kinder. Ja, du hast ja auch gesagt, jetzt für deinen Sohn, du wirst, dass dein Sohn wünschen, dass dein Sohn ja auch diese Erfahrung macht. Und das ist ja auch für mich auch wichtig, dass wir jetzt nicht als Organisation, als Empoka, die nächsten 100 Jahre nur Camps für Kids of Color machen, sondern tatsächlich wir es schaffen, in einer Allianz mit allen Anbietern, so unsere Programme so zu entwickeln, dass sie diversitätsorientiert und auch inklusiv sind. Ja, und wenn wir das hinkriegen, ist es super, aber nur im Moment sind wir extrem weit davon entfernt. Und deswegen, deswegen braucht es halt jetzt nicht nur einen langen Atem, sondern auch immer wieder diese Kooperations- oder auch Kollaborationsprojekte oder auch Zusammenarbeitsphasen, wo du dann merkst, okay, es gibt immer mehr, die zu dieser Erkenntnis kommen. Und das merken wir auch. Also es gibt immer mehr Organisationen, die einfach merken, okay, wir können jetzt nicht nur was für die Menschen machen, die eh immer nur zu uns kommen, sondern wie ist es eigentlich mit denen, die nicht da sind? Also sich schon diese Fragen stellen und dann merken sie, okay, die haben jetzt die Büchse der Pandora aufgemacht und wundern sich dann halt über diese ganzen Dimensionen und auch die ganzen Schritte, die sie machen müssen, ein bisschen zur Machtteilung. Also das klingt sehr leicht und sehr abstrakt, aber wenn ich meine Macht abgeben müsste in der Planung von konkret Bildungsprogramme für Kinder, müsste ich mindestens die Kinder einbeziehen. Und zwar in gleicher Weise einbeziehen. Und da fängt es schon an, wo die meisten aussteigen und sagen so, nee, warum sollen sie ja mitplanen? Wo ich dann sage, ja, okay, aber ist auch was für die oder nicht?
Ja.
Das heißt, Machtabgabe, Machtverteilung ist super zentral und löst sehr viel Widerstand bei uns Erwachsenen schon mal aus. Und das ist ein Prozess, der bei einem selbst anfängt, sage ich immer. Und dann, wenn ich mit diesem Prozess bei mir selbst angefangen habe, kann ich es auch dann irgendwann auf meine Organisation übertragen. Ich kann es nicht nur jetzt auf meine Organisation übertragen und selber mit diesem Prozess nichts am Hut haben wollen, weil dann funktioniert es nicht.
Nein, genau, es fängt immer bei uns selber als allererstes an, ne? Und am Ende des Tages, wie du halt sagst, das Verhalten, was wir eben auch gerade Kindern vorleben, machen sie im Zweifel nach, ne? Also bedeutet, wir reproduzieren diese Machtstrukturen im Zweifel und Kinder werden es dann auch wieder tun. Das heißt, egal, was wir hier gerade Gutes probieren, niemandem ist damit geholfen und niemand wird in der Zukunft die Gesellschaft verändern. Und so eine gesellschaftliche Veränderung passiert ja durch ein anderes Vorleben. Dinge wirklich mal radikal anders denken und anders machen und damit Leute, in dem Fall wie bei dir, Kinder inspirieren, es auch wieder bei den Kindern anders zu machen. Und dann kann sich Stück für Stück über Jahrzehnte ja auch, ne, die Gesellschaft wieder verändern. Und vor allem auch wieder eine wirkliche Verbundenheit zwischen allen Menschen aufgebaut werden. Und ich finde, darum geht's ja irgendwie immer, ne? Das fehlt so radikal und es ist irgendwie mit KI noch viel schlimmer geworden. Ah gut, das ist ein anderes Thema.
Genau, aber KI skaliert letzten Endes unsere gesellschaftlichen Probleme.
Genau.
würde ich jetzt sagen. Also nicht, was ich sagen, das sagen ja andere auch.
Genau,
also
genau. Ja.
Das ist nicht, dass ich es mir ausgedacht habe, sondern das erleben wir auch in unserem Alltag. Und deswegen, genau, lässt sich mit KI natürlich durchaus auch das, was du beschrieben hast, systemischen Wandel auch erzeugen. Nur braucht KI einfach auch einen Input. Und dieser Input muss nicht nur jetzt auf dem Papier von uns kommen, sondern auch im Alltag. Unser Input ist, dass wir wirklich auch gucken, wie können wir systemischen Wandel schon im Kleinen anfangen. Ne? Also ja. Welche Personen sind es? Und es fängt bei jungen Menschen an und hört bei älteren Menschen auf, die gleichermaßen in unserer Gesellschaft einfach nicht teilhaben, nicht vollends teilhaben dürfen, weil sie eigentlich nicht so eine hohe Wirtschaftskraft mit sich bringen, was ja bei älteren Menschen, die sehr viel Geld haben, was anders ist, aber egal. Aber auf jeden Fall ist es so, dass es einfach da aus meiner Sicht sehr viel Potenziale gibt, ne? Also für systemische Veränderungen durch diese Changemaker, ob es jetzt jung ist oder alt, in der Gesellschaft. Und wir können nur gewinnen, wenn wir wieder transgenerational als Gesellschaft zusammenwachsen und gucken, wie können wir wirklich in die Natur gehen, weil diese Naturkomponente ist für mich deshalb so wichtig, weil das ist einfach so der Ursprung. Das ist da, wo wir einfach alle
herkommen
und auch enden werden, ja? Also alles. Ne? Es ist einfach unser Kreislauf. Es ist dieser Kreislauf. Und wenn wir da immer mehr uns mit beschäftigen, immer mehr uns darauf aufhalten, ist meine Hoffnung, dass diese ganzen Thematiken, die wir heute begegnen, sich nicht auflösen werden, aber sich auf jeden Fall so transformieren werden lassen, dass man eher schaut, okay, wie können wir das aufbrechen, statt zu sagen so, ey, nee, das bleibt so, wir können es nicht ändern, wir machen das einfach so jetzt, bis vielleicht dann irgendwie weniger Menschen auf diesem Planeten leben. deswegen bin ich sehr, sehr froh wirklich darüber, dass wir auch sprechen, auch über das Thema, weil es sehr viele Menschen mehr betrifft als jetzt nur unsere Zielgruppe jetzt bei Poker, weil wir möchten tatsächlich unsere Vision Natur für alle zugänglich machen. Und unser Ansatz schafft Zugänge für die, die bisher noch nicht Zugang haben und die, die bisher Zugänge für alle schaffen möchten, können sich gerne bei uns melden und mit uns in den Beratungsprozess gehen, wie sie es tatsächlich in der Praxis auch umsetzen können.
Mega. Anthony, das war ein krasses Schlusswort, was ich nicht kaputt machen möchte. Wir belassen es dabei. Es war mir ein Fest mit dir. Ich feiere deine Arbeit, ich feiere, wofür du stehst, ich feiere, mit welcher Aufrichtigkeit und Ernsthaftigkeit du es machst. Das ist echt wahnsinnig toll und wahnsinnig wichtig und auch richtig. Und danke dir für den Austausch, für all die Insights, die du uns gegeben hast und für alle Leute, die jetzt denken, wow, mit Anthony müssen wir mehr sprechen und vor allem wollen wir unsere Kinder vielleicht sogar dahin geben, dann let's get in touch. Ne? In den Shownotes verlinke ich alles. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.
Das war's schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.